Deutschlandfunk aktuell. Der Wahlabend.
Und es gibt Hochrechnungen zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Dirk-Oliver Heckmann mit den Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP.
Wir haben es gerade eben schon kurz in den Nachrichten gehört, es liegen die Hochrechnungen vor für beide Bundesländer. Wir gehen zunächst auf Brandenburg ein. Die SPD erzielt 27,2%, wird stärkste Kraft, trotz Verlusten von 5 Prozentpunkten. Die CDU erzielt 15,3%, minus 8. Die Linke 11, ebenfalls minus 8. Und die AfD landet auf dem zweiten Platz mit 22,7%, plus 11 Punkte. Die Grünen erzielen 10,2%. Plus 4. Die Freien Wähler werden gesehen bei genau 5,0%, plus 2. Und die FDP verfehlt die 5%-Hürde mit 4,8%. Was die Sitzverteilung angeht, die Mehrheit im Landtag wäre bei 45 Mandaten und auf 46 Mandate käme eine rot-rote Regierung aus SPD, Linken und Grünen rechnerisch möglich. Politisch weniger wahrscheinlich wäre eine Zusammenarbeit zwischen SPD, Grünen und CDU oder eine Zusammenarbeit zwischen SPD, Linken und CDU. Die Wahlbeteiligung lag bei 59%. Blicken wir auf Sachsen. Auch hier liegt eine Hochrechnung vor. Und zwar mit einem wesentlichen Unterschied, zu dem ich gleich kommen werde. Die CDU landet auf dem ersten Platz mit 32%, minus 7 Punkte. Die Linke bei 10,6, minus 8. SPD 7,9, minus 5 Punkte. Die AfD wird Zweitplatzierte mit 27,3%. Das ist das beste Ergebnis, das die AfD jemals in Deutschland erzielt hat, plus 18 Prozentpunkte. Die Grünen bei 8,8, plus 3. Und auch hier verfehlt die FDP nach derzeitigem Stand mit 4,7 den Einzug in den Landtag. Die Mehrheit im Landtag in Sachsen beträgt 57 Sitze und genau auf diese 57 Sitze käme nach derzeitigem Stand eine Koalition aus CDU und Grünen. Dafür würde es also reichen, nach derzeitigem Stand jedenfalls. Die Mehrheit wäre allerdings natürlich wesentlich größer, wenn es zu einer Kenia-Koalition kommen würde aus CDU, SPD und Grünen. Noch ein Wort zur Wahlbeteiligung. In Sachsen lag sie bei 65%.
Wir hören Thorsten Schäfer-Gimbel, den Übergangsvorsitzenden der SPD.
Sind sie nicht so anders? Wir haben da eine Skala von plus 5 bis minus 5. Bei allen wird die...
hat. Und deswegen geht es jetzt wirklich darum, dass wir darauf schauen, wie können wir in den nächsten 5 Jahre stabile Regierungsarbeit aufbauen und vor allem Brücken bauen in Brandenburg zwischen den Regionen, zwischen Stadt und Land und auch zwischen...
So, wir höre ich gerade jetzt Lars Klingbeil, den Generalsekretär der SPD.
Na, ich will Ihnen ganz offen sagen, wenn man jetzt auf die ersten Hochrechnungen guckt, das sind sehr gemischte Gefühle, wenn ich nach Sachsen gucke, wo Martin Dulig und die SPD wirklich gekämpft haben, einen tollen Wahlkampf gemacht haben. Und dann schaue ich nach Brandenburg und habe gut in Erinnerung, dass wir vor ein paar Wochen waren wir fast auf Platz 4 in den Umfragen. Und dann haben Dietmar Woidke und die SPD in Brandenburg losgelegt. Die waren geschlossen, die haben gekämpft, die haben darüber geredet, was die Menschen in diesem Land interessiert. Und die haben aufgeholt. Und jetzt sieht es danach aus, dass sie Platz 1 behalten. Und das ist gut, dass die Menschen in Brandenburg gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Rechtsextremen von der AfD vorne liegen, sondern wir wollen unseren Ministerpräsidenten behalten. Und da freue ich mich natürlich drüber.
Verluste für die Linken in Brandenburg 18,6 auf 11% und in Sachsen von 18,9 auf 10,6. Katja Kipping hat sich geäußert, die Co-Parteivorsitzende.
Na, solche Zahlen schmerzen, das ist ganz klar. Und ich hätte mir für uns und für die vielen, die sich auch unter schwierigen Bedingungen für ein soziales und solidarisches Sachsen Tag für Tag einsetzen, mehr Rückenwind gewünscht. Mhm. Ein bisschen habe ich im Wahlkampf schon eine Befürchtung gehabt, weil ich habe ganz oft erlebt, dass Menschen zu mir gesagt haben, inhaltlich bin ich voll bei euch, aber bei dieser Wahl muss ich taktisch wählen und deswegen wäre ich eher CDU oder Grüne wählen, um halt dann gegen einen Pol zu setzen. Und das zeigt für uns eine Aufgabe ganz klar. Wir brauchen eine klare Funktion.
Zugewinne für die Grünen, aber wesentlich weniger als vorhergesagt und erwartet. 5,7 auf 8,8 in Sachsen und in Brandenburg von 6,2 auf 10,2. Wir hören Robert Habeck, den Co-Bundesvorsitzenden.
Na, wenn man es einordnet in den größeren Rahmen, ist es ein fantastisches Ergebnis, das stärkste Ergebnis in beiden Bundesländern, das wir je hatten. Und wir sind ungefähr an dem Europawahlergebnis dran. Das galt ja als fulminant. Wir hatten zwischendurch, das stimmt natürlich, bessere Umfragen auf dem Wahlkampf, in dem Wahlkampflauf. Und denke ich, das ist offensichtlich, dass sowohl in Brandenburg zur SPD wie in Sachsen zur CDU auch grüne Wähler hingegangen sind, um zu verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird. Und das ist nachvollziehbar. Ein nachvollziehbares Wahlverhalten, ein taktisches Wahlverhalten, dass ich total okay finde. Da haben wir aber sicherlich auch 1-2% nochmal nachgegeben.
Rekordzugewinne für die AfD in Brandenburg von 12,2 auf 22,7 und in Sachsen fast verdreifacht von 9,7 auf 27,3% laut erster Hochrechnung. Am Telefon ist jetzt Armin Paul Hampel, Bundestagsabgeordneter der AfD. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Arno.
Herr Hampel, was bedeutet der Wahlerfolg der Spitzenkandidaten Kalbitz und Urban für das Gesamtgefüge der AfD?
Dass wir als eine Partei, die gerade mal 6 Jahre an Wahlen sich beteiligen, mit einem Traumergebnis in beiden Ländern abgeschlossen haben und dass wir klar erkennen, dass in den neuen Ländern die Bereitschaft, politisch neue Strömungen aufzunehmen, stärker geworden ist.
Kalbitz und Urban gehören zum Flügel, zum rechten Flügel oder stehen ihm nahe. Muss sich der als gemäßigt geltende Co-Vorsitzende Jörg Meuthen langsam Sorgen machen?
Da muss sich keiner Sorgen machen. Die beiden Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz und Jörg Urban haben, glaube ich, für ihre Länder einen hervorragenden Wahlkampf geführt und das mit einem AfD-Programm, was sie mit jedem anderen AfD-Programm auch in den westlichen Ländern vergleichen können. Da gibt es keine Unterschiede. Die hat die Gesamtpartei gewonnen und weder ein Flügel noch eine andere Gruppierung, sondern das war AfD-handgemacht.
Die letzten, die dachten, sie müssten sich keine Sorgen machen, hießen Bernd Lucke und Frauke Petri. Warum sollte sich deren Schicksal nicht wiederholen?
Weil wir eine Partei im Werden sind, auch wir professionalisieren uns und das erkennt man ja auch in dem professionellen Wahlkampf, der in beiden Ländern geführt worden ist. Und Rückschläge haben wir in der Vergangenheit gehabt, auch in der Personenwahl. Das ist so bei einer jungen Partei, aber es hat sich konsolidiert. Sorgen machen braucht hier keiner, ganz im Gegenteil. Die Wahlergebnisse zeigen ja, dass wir mit Ergebnissen aufwarten können, wie es in den letzten Jahren keine andere Partei in Deutschland geschafft hat. Gucken Sie nach Sachsen, 18%. Das sind Zahlen, die Sie in den vergangenen Bundestags- oder Landtagswahlen von keiner Partei haben hören können. Wir haben das geschafft.
Herr Hampel, kurz vor der Landtagswahl am Sonntag in Brandenburg hat AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz seine Teilnahme an einer rechtsextremen Demonstration in Athen im Jahr 2007 eingeräumt. Er nahm damals auch am Pfingstcamp der rechtsextremen heimattreuen deutschen Jugend teil. Später führte er den rechtsextremen Verein Kultur und Zeitgeschichte, Archiv der Zeit, den der Ex-SS-Hauptsturmführer Waldemar Schütz mitbegründet hatte. Wie viel braune Gesinnung verträgt die AfD?
Ja, Heinemann, ich finde das immer klasse.
Das freut mich.
Bei irgendwelchen Treffen, die vor 13 Jahren irgendwo in Europa stattgefunden haben, auch mal einer von uns dabei war, der vielleicht damals gar nicht wusste, welche anderen Personen da noch dazukommen.
Herr Hampel, es zieht sich geradezu ein brauner Faden durch Herrn Kalbitz' politische
Vita. Es ist erstaunlich, Sie haben bei Grünen, bei SPD, Jungsozialisten und anderen haben Sie Leute, die mit der kriminellen Antifa jeden Tag Hand in Hand gemeinsam auf die Straße gehen. Das interessiert die Öffentlich-Rechtlichen und auch Sie keine Bohne. Das ist immer so ein Blick durch eine Brille, der mir natürlich nicht gut gefällt. Bei uns wird wenig auf die Programme gesehen, wird wenig auf die Inhalte gesehen. Es werden Personen vorgenommen und dann wird in der Vergangenheit gewühlt, ob der nicht irgendwann in seinem Leben irgendwann mal eingetroffen hat, der von einem Verfassungsschutz oder was weiß ich mal schief angeguckt worden ist. Ich glaube, dass man sich sehr viel mehr mit der AfD inhaltlich beschäftigen sollte, denn das hat unsere Erfolge in Brandenburg und Sachsen möglich gemacht. Und die Wähler sind heute zum Glück so klug, dass sie in die Programme reinschauen und sagen, dann bietet die Alternative für Deutschland die Ideen, die anderen Parteien nicht haben. Und ich habe ja heute bei Ihren Kollegen von der ARD gehört, auch, dass die AfD eine Partei ist, die sich Dinge zu sagen wagt, die sich andere Parteien nicht mehr zu sagen fragen. Das hat viele Wähler überzeugt.
Aber ist in dem Zusammenhang nicht wichtig, dass sich ein brauner Faden durch die politische Vita eines Spitzenkandidaten zieht?
Ich sehe bei Andreas Kalbitz keinen braunen Faden, sondern ich sehe, dass er eine hervorragende Arbeit im Landtag von Brandenburg gemacht hat. Ich messe unsere politischen Repräsentanten im Hier und Jetzt und nicht in irgendeiner Vergangenheit, wo sie mit irgendwem mal Anno Tobak zusammengetroffen sind. Das hat er hervorragend gemacht. Er ist ein ausgezeichneter Landesvorsitzender. Und die Zahlen, die die AfD in Brandenburg jetzt erreicht hat, mit einem immensen Zuwachs auf 22,7%, die sprechen doch für sich.
Was kann die Partei realpolitisch mit diesen Erfolgen bewirken?
Ich glaube, dass die etablierten Parteien inzwischen aufgewacht sind und merken, dass es das Personenbashing nicht bringt, sondern sie müssen sich mit uns in den inhaltlichen Fragen auseinandersetzen. Wir merken das im Bundestag. Ich stelle immer wieder fest, in dem Augenblick, wo sie mit Fakten und Sachargumenten kommen, hört keiner mehr zu. Es ist eine Stimmung, die mehr emotional geprägt ist. Das ist für keine Demokratie gut, sondern Demokratie lebt immer dann, wenn sie sich an Fakten und Sachverhalten orientiert. Dafür steht die AfD ja als Partei der Vernunft. Und genau das bringen wir im Bundestag wie in den Landtagen erfolgreich rüber. Und das merken die Wähler eben auch. Und es kommt noch eine Sache hinzu. Sie haben ja heute gemerkt, dass wir in beiden Ländern einen erheblichen Wählerzuwachs haben. Nicht die AfD, sondern die Wahlbeteiligung allgemein von eindrucksvollen 17 und ich glaube 13% in Brandenburg. Das zeigt, die AfD holt wieder Menschen an die Wahlurne. Und das wollen wir in Deutschland doch, dass der Bürger frei seinen Willen bekundet, in welche Richtung es politisch gehen soll.
Nur noch
und
nicht
haben wir diese
erklärt,
Demokratie an Dienst erwiesen.
Nur noch nicht erklärt haben Sie, was Sie genau realpolitisch jetzt bewirken wollen. Das heißt, rechnen Sie damit, dass man Sie jetzt in die Regierung mit einbeziehen möchte?
Nein, ganz im Gegenteil. Jetzt reicht es ja nicht mehr mit zwei Parteien. Jetzt müssen sie schon drei zusammenklauben, damit überhaupt ohne die AfD ein Regieren möglich wird. In Sachsen steht es auf der Kippe, aber ich ahne, mit ein paar Direktmandaten werden die Zahlen für Schwarz-Grün alleine nicht reichen. Da wird es dann eine Dreierkoalition geben. Das Gleiche scheint sich in Brandenburg anzukündigen. Auch das müsste ein Signal sein. Es schaffen nicht mal mehr zwei Parteien, wie jetzt noch im Bundestag. Inzwischen müssen sie eine Dreierkoalition eingehen. Mal abwarten, bis es die Volksfront gibt, noch mit der Linkspartei dazu. Dann haben wir dann die gesamte Palette aller anderen Parteien in den Ländern oder im Bund vertreten.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Armin Paul Hampel, Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Gerne, Herr Heinemann, Wiederhören.
Kein Wochenende ohne Sport im Deutschlandfunk. Marina Schweizer mit dem Überblick.
Und wir beginnen mit dem Start in die Basketball-WM. Für die deutschen Basketballer eine WM, in deren Vorfeld viele Experten ins Schwärmen geraten waren, weil selten so viel Qualität bei so vielen Spielern in einem deutschen Team ausgemacht wurde. Gegen Favorit Frankreich wollte das junge Team unbedingt zeigen, was es kann. Aber das missglückte zu Beginn komplett. Der Bericht von Armin Lehmann.
Mindestens das erste Viertel, eigentlich sogar die komplette zweite Halbzeit, verschlief das deutsche Team und brachte nur in wenigen Momenten die eigentlich gewohnte Leistung aufs Parkett der Baysports Arena in Shenzhen. So lagen die Deutschen zwischenzeitlich mit 24 Punkten im Hintertreffen. Topspieler Dennis Schröder enttäuschte lange, um dann im zweiten Durchgang so richtig aufzudrehen. Johannes Vogtmann traf aus allen Lagen und fast hätte das Team das Spiel noch gedreht, doch am Ende reichte es nicht ganz. 74-78 gegen Frankreich. Die nächsten zwei Spiele müssen nun gewonnen werden, um sicher die Vorrunde zu überstehen.
Und auch wenn die Minuten, in denen sich das deutsche Team recht stark zurückkämpfte, vielen Hoffnung machten, auch Kapitän Robin Benzing knabberte noch nach dem Spiel am Fehlstart.
Erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen. Wir haben mit viel zu viel Respekt gespielt. Ein bisschen nervös natürlich, okay, aber das gehört dazu. Eine junge Mannschaft, aber natürlich müssen wir das abstellen dann. Wir haben es in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass wir mit den Franzosen locker mithalten können und auch das Spiel gewinnen können. Aber die erste Halbzeit hat uns einfach gekillt.
In der Fußball-Bundesliga kam es am Nachmittag zum Aufeinandertreffen zweier Teams, die bisher noch nicht so recht in Tritt gekommen sind in dieser Saison. Und Werder Bremen schaffte gegen Augsburg dann den ersten Saisonsieg. Heiko Neugebauer.
Osako und Sargent bei einem Gegentreffer von Vargas sorgten für die 2:1 Pausenführung der Bremer, die verdient war und leicht hätte höher ausfallen können. Doch kurz nach dem Wechsel sorgte erneut Vargas für das 2:2 und Werder wirkte konsterniert angesichts des Gegentors in Überzahl. Nach Osakos zweiten Treffer zur 3:2 Führung ging dann allerdings kaum noch was für Werder. Augsburg kam mit dem Mute der Verzweiflung immer stärker auf und hätte beinahe noch den Ausgleich erzielt. Doch Niederlechners Schuss landete zur grenzenlosen Erleichterung der Bremer am Pfosten.
Und aktuell führt Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt 1:0. Es sind nur noch gut 3 Wochen bis zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha. Insofern darf, wer jetzt gut ist, auch auf einen WM-Erfolg hoffen. Die Generalprobe fand heute auf Berliner Bühne statt beim Internationalen Stadionfest, kurz ISTAF. Besonders aufhorchen ließ dort Gesa Felicitas Krause mit einem Weltrekord über die seltene 2000 Meter Hindernisdistanz.
Um so einen Weltrekord zu laufen, muss man natürlich auch das Rennen gewinnen. Das ist dann die schwierigere Aufgabe. Und dass ich das alles in einem Rennen so auf die Bahn gezaubert habe, macht mich stolz und glücklich und ist alles, was ich mir erträumt habe.
Sagt Gesa Felicitas Krause. Auf den Deutschlandachter war auch bei der aktuellen Ruder-WM Verlass. Das Paradeboot des Deutschen Ruderverbands verteidigte den Weltmeistertitel. Jan Dittjogeit.
Am Ende lag das DRV-Flaggschiff gut eine halbe Sekunde vor den Niederlanden. Danach ein unglaublich spannendes Einerfinale, in dem Oliver Zeitler durch einen phänomenalen Schlussspurt die erste deutsche WM-Goldmedaille im Einer seit 17 Jahren einfahren konnte. Somit stehen am Ende dieser WM 2-mal Gold und 1-mal Bronze zu Buche. Doch so positiv, wie die beiden Goldmedaillen am Abschlusstag auch gewesen sein mögen, im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation fällt die deutsche Bilanz ernüchternd aus. Nur 6 Boote haben direkt das Tokio-Ticket gebucht. In 8 Klassen muss der DRV in die Nachqualifikation.
Apropos Tokio, die deutsche Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke feiert ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio einen großen sportlichen Erfolg, den Reporter Jörg Tegelhütter vor Ort beobachtete.
Bei der Heim-EM im niedersächsischen Lumülen ritt die Europameisterin zu Doppelgold, Sieg mit der Mannschaft und Titelverteidigung im Einzel. Der bis zum Springen noch führende Olympiasieger Michael Jung leistete sich einen Abwurf, wurde Zweiter, machte damit aber den deutschen Doppelerfolg perfekt. Für das Team, für das neben Klimke und Jung auch Kai Rüder und Andreas Dibowski erfolgreich waren, war es der erste große Championatstitel seit 4 Jahren.
Und mehr vom Sport dann hier in gut einer Stunde.
Und zwar wieder mit Marina Schweizer. Vielen Dank. Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Sie hören die Sondersendung im Deutschlandfunk. Die FDP 2-mal knapp gescheitert. 4,7 nach letzter Hochrechnung in Sachsen und 4,8 in Brandenburg. In Berlin gab Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, Folgendes zu Protokoll.
Holger Zastrow und Hans-Peter Götz waren hoch engagierte Spitzenkandidaten. Deshalb bedauern wir sehr, dass am heutigen Abend nach Lage der Dinge die Freien Demokraten wohl leider nicht in diese beiden Landtage einziehen wird. Trotzdem gilt unser Dank und Respekt denjenigen, die uns unterstützt haben, und natürlich große Anerkennung und Dank für unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer vor Ort.
Und wir blicken auf die CDU. In Sachsen von 39,4 auf 32, heißt allerdings, dass Michael Kretschmer wohl weiter regieren können wird. Und in Brandenburg wird es wohl nichts mit der Regierung, von 23,0 auf 15,3. Und wir hören Ralf Brinkhaus, den Unionsfraktionschef.
Die Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg haben gekämpft. Die sind aufgerieben worden zwischen Herrn Woidke und der AfD. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. In Sachsen ist auch ganz hervorragend gekämpft worden. Das Ergebnis ist natürlich jetzt nicht so, dass wir in Jubel ausbrechen, aber der Michael Kretschmer hat unglaublich aufgeholt in den letzten Wochen, hat unglaublich gekämpft und das hat sich gelohnt und da freuen wir uns dann schon drüber.
Und damit sind wir in der Bundespolitik. Im Studio Birgit Wenzin, weiterhin die Chefredakteurin des Deutschlandfunks. Welchen Anteil, Frau Wenzin, haben die Bundesregierung und hat Angela Merkel an diesem Wahlergebnis?
Also Angela Merkel hat sich vornehm zurückgehalten und ich glaube, sie war fast gar nicht zu sehen. Gestern Abend hat sie in Leipzig eine weitere Ehrenwürde der dortigen Uni entgegengenommen. Wir haben vereinzelte Auftritte von AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, gehabt, aber unsere Korrespondenten, unsere Landeskorrespondenten berichteten das alles im Windschatten einer Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit. Und wir haben gehört, ich kann Ihnen die Quelle nennen, das machen wir dann nachher. Die Große Koalition, ließen uns alle Landespolitiker dort wissen, sei ein Mühlstein in Berlin und überhaupt nicht zuträglich.
Die SPD ist ja in einer Selbstfindungsphase. Vor allen Dingen sucht die Partei gerade einen Vorsitzenden oder Vorsitzende. In Sachsen einstellig, in Brandenburg wohl weiterhin an der Regierung mit 27,2% im Augenblick. Was bedeutet das jetzt für die Partei, für den weiteren Weg?
Ja, vor allen Dingen für Herrn Woidke, den Regierungschef, wahrscheinlich den Alten und Neuen in Brandenburg. Und für Dulich, der ja noch Wirtschaftsminister ist in Sachsen und Vizechef der Regierung, ein schwieriges Arbeiten daran, was wir jetzt am Horizont sehen. Zweier- und oder Dreier-Konstellationen, da wird sich einiges zusammenrauschen. kaufen müssen. Und für Woidke, den SPD-Regierungschef in Brandenburg, ist das Thema Kohle ganz wichtig. Da sehen wir ja auch übrigens in Brandenburg geringere Werte für die Grünen, also jedenfalls von den Erwartungen her. Also das Thema Kohleausstieg und alles, was damit zusammenhängt. 5.000 versprochene Arbeitsplätze von der Bundesregierung. Überhaupt noch kein Plan dafür. 8.000 insgesamt plus alle daran hängenden weiteren Arbeitsplätze, 25.000 in Summe. Man will Bundesbehörden umtopfen und oder neu gründen. Das ist ein großes Fragezeichen, das natürlich die Menschen im Land beschäftigt. Und das wird natürlich in den Kleidern vor allen Dingen des Regierungschefs, möglicherweise des Alten und Neuen, hängen.
Die Wahlgewinnerin des Abends ist die AfD, das muss man ganz klar sagen. In Sachsen fast verdreifacht von 9,7 auf 27,3, in Brandenburg von 12,2 auf 22,7. Sie haben gerade eben mitgehört, das Interview mit Armin Paul Hampel, der sagt, das war ein AfD-Erfolg und nicht ein Erfolg für den Flügel, für den rechten Flügel, dem beide Spitzenkandidaten Kalbitz und Orbán angehören bzw. mit sympathisieren. Was bedeutet dieser Sieg für den Kurs der Partei?
Unter Heinemann, Sie haben Herrn Hampel zu einer weiteren, neueren Aussage aufgrund der Zahlen praktisch gebracht, nämlich sein Reden von einer Volksfront. Da kommt schon die nächste AfD-Legende, würde ich mal sagen, um die Ecke, nach dem Motto, jetzt müssen schon die Landesregierungen zu dritt Tango tanzen, damit wir quasi außen vor bleiben. Da wird die AfD weitermachen. Sie wird, wir wissen es, in vielen Landesverbänden geht es holterdiepolter zu. Sie wird versuchen, quasi immer auf die anderen zu zeigen. Eines jedoch bei allen Zuwächsen, vor allen Dingen in Sachsen, müssen wir auch sagen, der blaue Osten, was man ja immer nach der Europawahl gesagt hat, ist eine AfD-Legende und Erzählung. Es ist eine starke, wiedererstarkte Regionalpartei im Osten, aber es ist keine Volkspartei.
Und wir hören zwei AfD-Spitzenkandidaten, Jörg Orbán, Sachsen.
Liebe Freunde, heute ist ein historischer Tag. Unsere junge Partei, uns gibt es erst seit 6 Jahren, hat die CDU Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht. Wir haben die höchsten Zuwächse von allen Parteien. Die AfD ist heute Abend der Wahlsieger.
Und Andreas Kalbitz, Brandenburg.
Viele haben ja gesagt, am Ende des Wahlkampfes, sie hoffen, sie freuen sich schon drauf, wenn es vorbei ist. Gar nichts ist vorbei, jetzt geht's erst richtig los. Es geht erst richtig los.
Und wir schalten zu unserem Kollegen Dirk Oliver Heckmann bei dem Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP. Sie haben auch den O-Ton gerade gehört, die Äußerungen von Andreas Kalbitz und von Jörg Orbán. Weshalb ist die AfD so stark?
Ja, Christoph Heinemann, bei den Bundestagswahlen 2017 und bei der Europawahl in diesem Jahr, da wurde die AfD in Sachsen ja bereits stärkste Kraft, auch in Brandenburg bei der EU-Wahl. Diesmal nicht, aber natürlich ist die Partei deutlich gestärkt und das hat Gründe. Zwar sagen 3/4 aller Wählerinnen und Wähler, die AfD distanziere sich nicht ausreichend von rechtsextremen Parteien, aber die AfD profitiert sehr von dem schlechten Image der Großen Koalition in Berlin. Sie kann sich weiter als Sammelbecken auch für Protest vermitteln und sie profitiert von der aktuellen Themenagenda. Fast 60% der Befragten haben gesagt, die AfD, die spreche aus, was in den anderen Parteien nicht gesagt werden dürfe. Rund die Hälfte der Befragten sagen, ich finde es gut, dass die AfD den Zuzug von Ausländern und Flüchtlingen stärker begrenzen will als andere Parteien. Rund die Hälfte. Und 40 bzw. 45% sagen, die AfD habe ein gutes Gespür für die Probleme der Menschen. Das geht also weit über die eigentlichen Wählerinnen und Wähler der AfD hinaus. Bemerkenswert finde ich noch eines, und zwar die teils deutlich wachsenden Kompetenzzuschreibungen auch, was die AfD angeht. 1/4 der Sachsen sagen, die AfD ist die kompetenteste Kraft in der Flüchtlings- und Asylpolitik. Sie ist damit knapp vor der CDU. Über 1/4 sogar sagt, sie bekämpfe am ehesten Kriminalität und Verbrechen. Und was neu ist, aus meiner Sicht, 12% der Sächsinnen und Sachsen sagen, die AfD sorge für soziale Gerechtigkeit. Und fast 1/4 sogar sagt, ist der Meinung, dass die AfD am ehesten die Interessen der Ostdeutschen vertrete. Also durchaus Kompetenzzuschreibungen, wachsende Kompetenzzuschreibungen inhaltlicher Art. Das hat zur Folge, dass 14% der Befragten der Meinung sind, die AfD könne die wichtigsten Aufgaben lösen. In Brandenburg sind es immerhin 10%.